Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues, präsentiert Bin Magera.
Ich bin der Dennis.
Ich bin Andy.
Ich bin Santa.
Ich bin Grabowski.
Und zusammen sind wir die...
Nico?
Achso.
Und zusammen sind wir Nico. Genau. Das ist richtig gut.
Du bist unser Voltron, oder?
Sehr gut.
Hat schon mal geklappt. Mit Profis arbeiten.
Ja, ich fand auch. Das war wirklich schon wieder fantastisch.
Ja, und...
Im neuen Jahr geht es auch schon wieder frisch los hier bei Beim Imperator nichts Neues mit Binmageddon 7, wenn ich mich nicht irre. Ne? Und da starten wir direkt mit den World Eaters Volume 2, denn da sind wir letztes Mal nicht ganz fertig geworden, liebe Nico und ich. Und letztes Mal waren wir zwar nur zu zweit, dafür sind wir diesmal tatsächlich zu fünft. Ist das nicht fantastisch?
Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Freue mich, wieder hier in eurer Mitte zu stehen. Ja, niemand wird ausreden lassen. So, wollen wir mal mit dem, habt ihr noch irgendwas Organisatorisches zu sagen? Außer erstmal ein fettes Dankeschön an alle Spender für unsere Aktion. Wenn diese Folge rauskommt am 10. in der kommenden Woche werden wir die Ziehung machen, denn da habe ich tatsächlich ein paar freie Tage von der Meisterschule und da werden wir uns mal abends live bei Instagram zusammenfinden und die fantastische Ziehung machen an alle fantastischen Spender. Ansonsten Hobby Progress oder was?
Ja, Mann.
Ja, Dennis, dann mach doch mal den Anfang.
Okay, ich mach den Anfang. Ich hatte jetzt 2 Wochen frei und habe da fleißig an meinen World Eaters weitergebaut. Habe da auch einen neuen Konsul entdeckt, über dessen Existenz ich mir gar nicht so bewusst war, und zwar den Armistos. Fantastisches Ding. Guckt euch den an. Gerade für sehr beschusslastige Armeen. Ganz toll. Muss ich direkt bauen. Und hab dann fleißig an meinen Rapier-Batterien weitergebaut. Beziehungsweise angefangen, die zu bemalen. Die Grundfarben sind jetzt drauf. Fehlt eigentlich nur noch Weathering. Und hab ansonsten an der Armee weiter geweathert. Und habe jetzt gestern Nacht noch angefangen, mit etwas Verspätung, aber wir sind hier noch in der Zeit, den Charity-Beitrag zu bauen. Und der habe den heute Morgen noch grundiert. Und es wird ein Space Wolves Terminator Nahkampf-Heini mit
sehr
Doppelklaue.
Schön.
Jawohl.
Tolle Sache. Finde ich sehr gut. Ja, ich bin voll in meinen Meisterabschlussprüfungen, deswegen bin ich viel in Lerngruppen unterwegs und lerne viel und bin abends immer super viel im Sack. Deswegen habe ich dieses Jahr eigentlich fast noch gar kein Hobby gemacht. Außer, ich muss immer ungefähr 45 Minuten fahren zur Lehrgruppe und höre deswegen sehr viel Hörbuch. Hab tatsächlich das Khan Audiobook durch. Das war richtig, richtig geil. Und es endet tatsächlich mit der Landung auf Skeletrax. Also, das wird da gar nicht thematisiert, sondern es endet wirklich mit der Landung. Und was ich jetzt weiß, Khan hat diesen Planeten getauft und der Planet ist ein verlassener Elder-Planet. Da ist
eine Jungfernwelt.
Crazy. Überall diese Phantomsteingebäude, Phantomknochen, nee, wie heißt das, Phantom?
Wraithbone, ne?
Ja, es ist echt ein Problem, wenn man das alles auf Englisch hört.
Ja, scheiße.
Phantomgebein heißt das auf Deutsch, ne?
Ja, das ist Xenos-Sprache, ja. Das spricht für dich, auf wenn du das nicht Fall genau kennst. Das
diese ganzen Xenos-Knochengebilde, riesige Türme und da landen sie halt, das ist halt voll verlassen, wird alles super beschrieben. Und was ich letztes Mal erzählt habe, dass dieser Planet irgendwie einmal pro Tageszyklus frittiert wird und deswegen müssen sie sich unter die Oberfläche verstecken. Das stimmt nicht, da habe ich richtig reingeschissen, sondern die Temperaturen sinken so immens, dass die World Eater und die Emperor's Children auf der Oberfläche nicht gegeneinander kämpfen können. Und da frage ich mich jetzt, weil wir haben schon, also ich meine, die sind ja void-hardened sozusagen, also die sind ja dafür ausgelegt, im All zu kämpfen. Mhm. Wie kalt wird denn das da bitte?
Sehr. Warum kann das da kälter
sehr
werden?
Als genau, liegt vielleicht auch daran, dass die meisten World Eaters ihre Rüstung so zum Muskelshirt umbauen, dass das nicht so gut funktioniert. Und Emperor's Children neigen ja auch dazu, gerne mal ein bisschen Fleisch zu zeigen. Vielleicht ist das einfach das Problem, dass sie dann in dem Moment auf Skeletrax merken, Mensch, das war vielleicht doch nicht so eine geile Idee, immer hier den Bizeps zu pumpen und so.
Ja, wenn du nackt unterwegs bist,
Ja, generell zur letzten Folge hätte ich auf jeden Fall so ein paar Mal das, was man von Sabex kennt, dieses geil gemacht, hätte ich gerne mal als Einspieler gehabt, weil ich habe richtig viel Scheiße erzählt. Zum Beispiel ist Khan nicht der Assault Captain der 7. Kompanie, sondern der 8. Da habe ich Mist erzählt. Ich habe Mist über Skelethrax Tageszyklus erzählt. Das wird nicht heiß, das wird kalt. Und
Gefrierbrand.
Die Sprache, die auf der Heimatwelt von Angron gesprochen wird, ist natürlich Nigrakali und nicht Nakali oder so, habe ich gesagt. Ich habe wirklich viel Mist erzählt, aber das waren auch alles so Sachen, die ich mir schnell aus dem Kopf gesaugt habe, als ich über dieses fantastische Hörbuch gesprochen habe. Und ich bin nachhaltig begeistert, das war richtig, richtig toll und ich konnte mir da sehr viele Informationen für diese World Eaters-Folgen rausziehen. Und ich muss sagen, seit ich mit Angron der Rote Engel ja einen absoluten Tiefpunkt der GW-Literatur erfahren habe, habe ich seitdem ein goldenes Händchen. Ich habe so ein paar Sachen bei meiner Hörbuch-App auf dem Merkzettel gehabt und musste mich dann entscheiden, was hole ich mir dann nach dem World Eaters-Roman. Und ich blieb tatsächlich Armageddon-mäßig thematisch dabei, nicht unbedingt beim dritten Krieg, sondern beim ersten Krieg, sondern beim zweiten und dritten. Und habe mich dafür entschieden, mir Ghazghul Thrakkar zu holen,
okay.
Prophet of the War. Das ist ein Audiodrama, also ist eigentlich wie ein Hörbuch, aber hat viele so Audiodramen-mäßige Stilmittel, zum Beispiel verschiedene Sprecher und du hast tatsächlich wirklich so Effekte, so Donner oder so, wenn die Leute sich über so auf so einer psionischen Ebene unterhalten, hast du immer so einen Hall in der Stimme, so Kleinigkeiten. Ne?
Oh, cool.
Und das ist super cool. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, das ist echt so richtig albern. Ich habe echt seit diesem Mike Brooks Orc-Roman, den ich mir da, ich glaube, 15 Minuten habe ich durchgehalten, mir angetan habe mit diesem Erkan- und Stefan-mäßigen Rumgerülpse, habe ich echt gar keinen Bock mehr auf Orc-Romane. Aber den habe ich mir tatsächlich gegeben, diesen Ghazghul Thrakkar, und der ist wirklich, wirklich gut. Hört sich so ein bisschen wie so ein Quentin Tarantino-Episodenfilm, weil das Imperium, beziehungsweise eine Ordo Xenos Inquisitorin hat Makari gefangen genommen, den kleinen Gretchen von Ghazghul, der immer das Banner trägt, und der wird da verhört. Und das ist super, also ist eine schöne Komposition von Charakteren, weil diese Ordo Xenos-Tante hat einen Space Wolf Runenpriester dabei, dann hat sie noch ihre Interrogatorin dabei, die auch so eine ziemlich zwielichtige Gestalt ist, und als Dolmetscher hat sie einen Blood Axe Orc dabei. Und der erzählt dann sozusagen, es ist immer so im Wechsel, er erzählt immer in einem Kapitel die Geschichte von Ghazghul Thrakkar, von seinen Anfängen bis zu Armageddon, denke ich mal. Darauf läuft es wahrscheinlich hinaus, ich bin noch nicht ganz durch. Er übersetzt halt so einen Blood Axe Orc, und ich höre das Ganze auf Englisch, und das macht er halt in so einem Cockney-artigen Slang. Das ist recht unterhaltsam, aber nicht zu albern. Und dann abwechselnd immer mit einem Kapitel, wo sie wieder in der Verhörzelle sind und sozusagen der Space Wolf abwechselnd mit der Interrogatorin und der Inquisitorin sozusagen so kleine Ungereimtheiten hinterfragen und sowas, und zum Beispiel, damit der Blood Axe bei der Sache bleibt, ihm einfach mal ins Bein schießen und so. Also
okay.
Ist ein richtig, richtig spaßiges Ding. Ich finde das richtig gut und unterhaltsam. Bin positiv überrascht, und man zieht da so viel Informationen über Ghazghul raus, was wirklich unglaublich ist. Vor allen Dingen das Ganze so aus der Sicht der Orks zu sehen, macht halt echt Spaß, weil man vieles relativ gut versteht, und ich habe direkt Bock, irgendwie Orks zu machen. Also das ist wirklich wieder ein richtig, richtig gutes Hörbuch. Absolute Empfehlung.
Also ist der,
das war,
der Blood Axe ist also kein Angestellter von denen oder sowas. Der ist auch gefangen.
Nee, das ist mehr, also ja, der kriegt wohl schon irgendwie eine Bezahlung, das wird da so gedroppt, aber er ist schon auch irgendwie Gefangener. Ich meine, eine Inquisitorin kann halt auch einfach entscheiden, dem einfach mal einen Kopf zu schießen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ziemlich witzig, wie so dieses Ganze, wie Ghazghul so quasi Bolt geschossen, Kopf gekriegt hat, und dann wird er ja von, wie heißt der, Grotznik oder was, dieser Doktor, da wieder zusammengeflickt und sowas, und wie das Banner gemacht wird, wird da erzählt und all seine Sachen, ne, also so richtig viele, so richtig dicker Fanservice, macht richtig, richtig Laune.
An der Stelle muss ich auch eine kurze Richtigstellung noch nachschieben, und zwar, wir hatten ja letzte Woche, oder in der letzten Wochenshow über den Ordo Reductor gesprochen.
Ja.
Und der Ordo Reductor ist für Belagerungen und generell alles kurz und klein ballern, also reduzieren sozusagen, verantwortlich.
Mhm.
Das war's.
Okay.
Ja, gut.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, auf dem Miniaturentisch oder auf dem Spieltisch habe ich keinen wirklichen Hobby-Progress. Ich habe rein Ja, leider rein Hörbuch-Progress, weil ich halt einfach ein bisschen zu viel lerne.
Ist ja auch Hobby.
Ja, voll.
Voll.
Zählt.
Total.
Also ist natürlich nicht so wertig wie meine Sachen jetzt. Na Quatsch, aber...
Ja, na klar, sehe ich genauso. Ist so ein bisschen wie Zocken, ist so ein bisschen fauler Hobby-Progress.
Nee, ja, ich finde, so Hörbuch oder so, das ist doch auch alles... Ja. Also Hörbuch hören regt ja auch Fantasie an und führt ja wiederum zu geilen neuen Sachen, die man dann baut. Von daher, ich finde, das zählt.
Absolut, ja, ja, das stimmt schon. Ja, das war's von mir. Wie ist bei dir, Santa? Ich habe gesehen, du hast da so eine geile Marmorluke.
Ich habe eine geile Marmorluke. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen zugelangt wieder. Mir sind meine Dekels abhanden gekommen, die wurden wahrscheinlich entsorgt, als ich nicht aufgepasst habe und dachte, das wäre Altpapier. Hab jetzt wieder einen neuen Bogen, ich habe schon meine nächsten 500 Punkte für die nächsten 2 Monate fast fertig. Ich habe jetzt noch einen taktischen Druck fertig gemacht, ich habe meinen Contemptor gestrippt und neu bemalt, weil ich mit unzufrieden war und ich habe angefangen, den Landwälder zusammenzubauen und bin dabei, den zu bemalen und der hat halt diese Marmor. Ich muss sagen, der Zusammenbau von dem Modell, das hat irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Das war echt nervig.
Oh ja, ist aber, ich sehe das auch immer voll als Zugewinn, wenn so eBay-Panzer schon zusammengebaut sind.
Das ist echt ein Fummelteil. Bin jetzt ganz happy, wie das geworden ist. Es war ein bisschen fummelig, dass ich das umgesetzt kriege, ohne dass ich es auslösen übermal beim Grundieren und Airbrush. Und deswegen habe ich alle Teile erst bemalt und dann zusammengebaut. Aber ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Und ich habe gesehen, man kann wirklich sehr viele Laserkanonen da reinstecken. Ich habe jetzt 5 synchronisierte Laserkanonen.
Ja, haha.
Das ist schon ganz schön geil.
Ja, die brauchst du auch gegen meine Truppe.
Die brauchst du ziemlich gegen alles. LKs sind halt einfach...
Laserkanonen gehen immer.
Scheißegal, dass sie teuer sind, aber hey, die Stärke auf die Distanz, das ist halt einfach geil.
Ja. Ja. Laserkanone geht immer vor Rakete, finde ich.
Ja. Ja, Laserkanone geht vor alles. Und das ist mein Progress.
Sehr schön. Grabowski, was hast du so gemacht?
Ja, erstmal bin ich ganz aus dem Häuschen, was bei Sandra da so abgeht. Also Chapeau an der Stelle. Ich finde das richtig cool, was du da vom Band meterst. Und zu meinem Hobby-Progress, ich habe meinen Contemptor Dreadnought jetzt fertig gemacht. Der zweite, dieser kleine Boxnought, der ist fast fertig. Da muss jetzt noch die Plasma drauf angemalt werden. Und dann hatte ich mein erstes 1000-Punkte-Heresy-Spiel im neuen Jahr gegen Lukas, jetzt am vergangenen Freitag. Und bin meinem Ziel, dieses Jahr einmal pro Woche zu spielen, wieder einen Schritt näher gekommen. Oder den ersten Schritt.
Nur noch 51 Schritte. Sehr gut.
Ja, gut, ne?
Geil gemacht.
Ja, ich bin hart motiviert und ich habe da richtig Bock drauf. Nico und ich sind ja auch schon für übernächste Woche verabredet. Ne?
Mhm, genau. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja.
Hart motiviert, frontal in die Marmorluke. Nico, was hast du so gemacht?
Seit der Wochenshow, wo ich so verzweifelt oder verzweifelt war, dass ich den großen Brass Scorpion nicht gefunden habe oder nicht wusste, in welcher Box er aufgetaucht ist, hatte ich mir dann gedacht, okay, ich nehme mich jetzt mal einem Binmageddon-Projekt an und hole meine Dämonenbox raus, weil für unseren ersten Armageddon-Krieg möchte ich natürlich eine Horde Dämonen bemalen. Und siehe da, ich habe aufgrund von Platzersparnissen im Schrank den Brass Scorpion, so wie er war, damit reingepackt in die Box. Yippie! Also
wer hätte sich das auch denken können, dass die Dämonenmaschine in der Dämonenbox verstaut ist?
Hätte man denken können, aber eigentlich hätte er in die Mechanicum-Box gehören sollen. Weil
die Dämonenbox stand im Dämonenschrank, im Dämonenzimmer.
Oh, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy.
Dieser eine Schrank, der sich immer von alleine verschiebt und wo immer so Babywein rauskommt, wenn man die Tür hat.
Du Scheiße.
Ja. Und die Tür geht
durch den Architekten
nie ganz zu. Die ist immer leicht. Die Tür geht nie ganz zu. Sie ist immer leicht angelehnt. Egal, was du da wegräumst, die ist immer leicht offen.
Okay. Jedes Mal, wenn man wieder rüber guckt, ist irgendwas verschwunden.
Ja, und nachts im Halbschlaf gucken immer mal ein paar Finger um die Ecke, aber egal.
Ist die Tür halb offen und guckt einfach nur eine Hand raus, die den Mittelfinger zeigt.
Einiges an Action. Nein, also ich habe erstmal ein bisschen, bin mal gerne on Progress. Das heißt, ich habe tatsächlich die ersten, ich bin an den ersten 10 Zerfleischern dran, ich habe 10 Chaoshunde schon gebastelt und bin guter Dinge, da voranzukommen. Da bin ich jedenfalls voll drin. Und zum restlichen Hobby-Progress, ich habe noch 3 Castellax-Kampfautomata mit Darkfire-Cannons zusammengebaut. Werde diese Woche noch meine Horden an Talax bemalen, das sind 18 Stück. Da will ich ein bisschen was auf die Platte stellen, damit der gute Nils auch ein bisschen was zum Zielen hat, wenn er mit seinen Figürchen kommt. Ja, und natürlich habe ich gestern dann angefangen, mit diesem großen Brass Scorpion den auseinanderzunehmen, weil das ist in diesem Fall eher ein undankbar zusammengebautes Modell gewesen. Bei eBay ja damals geschossen, aber es ist halt ein echtes Forgebuild-Modell, dementsprechend bricht da nicht irgendwie großartig schnell was ab, wenn du da ein bisschen am Arbeiten bist. Aber der hat so verdammt viele Schläuche, die freigeschnitten werden wollen, damit das noch ein bisschen cooler aussieht. Und gleichzeitig muss ich höllisch auf meine Finger aufpassen, weil ich diese Zacken auf den Panzerplatten wegfeile und wegschnibbel, damit es natürlich noch etwas weniger chaoslastig wirkt, wenn es nachher auf der Platte steht. Das Korne-Symbol ist weggeschnitten und dafür habe ich heute schon ein sehr, sehr geiles Forgeworld Resin-Emblem drauf gedrückt, so schön mit Hitze angepasst. Und ja, freue mich da sehr darauf, wie das nachher in neuem Look erstrahlt. Ja, das ist
nicht so schlecht. Das hat auf jeden Fall Hand und Fuß, was du da tust.
Ja, ist ein Herzensding.
Klaue und Fuß und ganz viele Füße.
Ja. Klaue und Fuß.
Ja.
Hand, Mund, Fuß hat das.
Hand, Mund, Fuß. Ist auch genauso
anstrengend.
Ja. Ja, sehr schön. Das klingt doch alles fantastisch. Wollen wir da mal voll rein in die Organisation der World Eaters? Wir haben, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen mit der Geschichte aufgehört, wo sie nach der Siege of Terror abgeblieben sind. Und deswegen starten wir jetzt mal in die Armeeorganisation oder Legionsorganisation der World Eaters.
Genau. Und die war am Anfang, also bevor die World Eaters ja World Eaters hießen, hießen ja noch Warhounds. Und die waren damit also ein ganz klassischer Space Marine Orden, beziehungsweise eine ganz klassische Astartes Legion. Hatten halt sich zu Beginn ihrer Schaffensphase auch ganz normal halt aufgestellt. Und zwar haben die vom Officio Militaris verabschiedeten terranischen Militärdoktrin sind die gefolgt. Ne? Also wie man das halt kennt, ne? Man hat halt so verschiedene Waffengattungen und schmeißt die dann halt so mit und mit in den Krieg oder in die Schlacht. Allerdings waren da von Anfang an bei denen schon eine, sagen wir mal, ein starkes Liebäugeln mit so Infanterietaktiken und besonders nahkampfbasierten Infanterietaktiken. Das war da halt vorherrschend. Das hat sich dann halt immer mehr in diese Richtung weiterentwickelt. Ne? Also alle Taktiken, die da so angewandt wurden, waren im Prinzip darauf bedacht, möglichst große Infanterieeinheiten oder Verbände, in erster Linie taktische und Assault, also Sturmabteilungen, in den Nahkampf zu bekommen. Die wurden dann unterstützt, zum einen durch schwere Assault-Einheiten oder Sturmeinheiten wie Terminator zum Beispiel und auf der anderen Seite aber dann von schnellen Assault-Einheiten wie Jetbikes und Landspeeder oder Bikes generell. Ne? Also man sieht hier schon, es ist auf jeden Fall im Fokus, möglichst schnell viele Truppen nach vorne zu bekommen. Am allerliebsten hat man da den Space Marinigsten aller Wege genommen, und zwar massive Drop-Pod-Angriffe, wenn es dann halt möglichst war, oder halt so ein Mortalis Angriffe oder Schlachten. Das war halt so das Steckenpferd von denen. Ne? Also entweder halt wirklich alles, was man hat, unsortiert ins Herz des Gegners schmeißen oder halt in engen Gängen auf Space Hulks oder irgendwie sowas Interaktionen zu fahren. Das fand man richtig, richtig toll. Jetzt könnte man meinen, ja, aber die haben doch auch Fernkampfeinheiten und Panzerverbände und sowas. Haben die denn da gar keine Bedeutung gespielt? Und da muss man sagen, nee, das stimmt nicht. Sogar Ferus Manus hat mal die World Eaters dafür gelobt. Ja, und Ferus Manus ist ja ein ganz, ganz großer Verfechter von diesen Armored Spearhead, also wirklich massiven Panzerverbänden, die halt tief in das Herz des Feindes reinstoßen, um dann da halt Einheiten auszuspeien. Ja? Und da hat er wohl mal den, ja, so Peak Space Marine Einheiten, Einsatz von Panzerverbänden mal bei den World Eaters gesehen, hat das ganz, ganz toll hervorgehoben. Ja, aber da geht's halt auch in erster Linie darum, dann in Transportern Space Marines so weit wie möglich, so schnell wie möglich nach vorne zu bekommen. Ja, Fernkampfeinheiten wurden halt auch verwendet, aber jetzt kommen wir halt zu dem nächsten Ding. Die finden halt Nahkampf auch richtig cool. Und deswegen ist es so, dass so jeder World Eater, aber auch wirklich jeder, halt neben seiner Standardbewaffnung immer noch eine weitere Nahkampfwaffe dabei hat. Ne? Und ob es jetzt nur ein Prügel ist oder ein großes Kampfmesser oder ein Hackebeil vom Metzger, das er sich irgendwo mitgenommen hat.
Oder ein abgerissener Arm vom Feind.
Genau, oder ein abgerissener Arm. Ja, das wäre zumindest unterwegs beschaffen. Ne? Aber die, also die unter... die rüsten sich schon richtig danach aus. Hier Khan zum Beispiel, das Forge World Modell, hat ja, kommt ja auch mit zwei Nahkampfwaffen. Ne? Und zwar hat er ja, bevor der diese E-Axt von Angron bekommt, hat er ja noch so ein Fleischerbeil dabei, so ein riesiges. Und sieht aber scheiß hässlich aus. Habe ich auch noch nie gesehen, dass das einer mal gespielt hätte. Deswegen, Khan muss Kettenaxt haben. Ja, und wo wir gerade bei Kettenäxten sind, das sind dann halt auch die Warhounds, die haben halt angefangen, sich zurückzuerinnern. So, haha, im Age of Strife, da gab es dann noch hier so eine ganz tolle Waffe, die wir da bei Technobarbaren mal gefunden haben. Kettenäxte. Und ja, da die den Gelüsten der Warhounds und dann später auch World Eaters sehr entgegenkamen, haben die sich gedacht, okay, nee, die entdecken wir uns jetzt mal für uns wieder. Angron fängt dann halt auch an, selber das Modell Kettenaxt zu verbessern und das wurde dann halt auch massenweise vor allen Dingen an Assault-Einheiten der World Eaters / Warhounds ausgegeben. So dass es da halt wirklich, wirklich viele von gab. Und noch on top mit dem Wiedervereinen von Angron oder mit der Vereinigung von Angron und seiner Legion führt Angron halt Gladiatorenwaffen ein. Das ist ja, wie wir wissen, war Angron ja ein Gladiatorenkämpfer hier in den Arenen seiner Heimatwelt. Und da der da immer noch so ein Fimmel und Faible für hatte, brachte der zum einen halt Gladiatorenwaffen mit, wie diesen Meteor-Hammer. Also das im Prinzip ist das ist kein Hammer, es ist so eine Art Morgenstern, ne? So eine Stahlkugel an der Kette und andere Waffen, die als Kädere-Waffen bekannt sind. Und brachte den seiner Legion dann halt auch mit und mit bei, wie man auch mit diesen Waffen auch im Verbund halt wie Gladiatoren kämpft. Wie man sich das so vorstellen kann, bei so einer wilden Legion wie den World Eaters und der Abneigung von Angron von Hierarchien und sowas, waren so Elite-Einheiten und tolle Titel und sowas, das fand da nicht wirklich Platz in dieser Legion. Weil für Angron ist es so, dass ein Krieger soll halt ein Krieger sein. Und ein Krieger kämpft nun mal und wenn er halt ganz tolle Sachen da schafft, dann ist das jetzt nicht irgendwie großen Lobes wert, sondern es ist halt die Pflicht des Kriegers so. Ne? Das gehört halt einfach dazu. Deswegen hat man da nicht großartig Elite-Verbände bei den World Eaters oder ganz, wie gesagt, fancy Titel, wo man sich dann irgendwie einen drauf keulen kann. Stattdessen hat man eine sehr, sehr flache Hierarchie in dieser Legion, aber selbst Angron hat halt gemerkt, dass auf dem Schlachtfeld eine gewisse Kommandostruktur halt nicht ganz abzuschaffen ist. Denn, wie man sich ja so vorstellen kann, sowas wie Truppenverbände haben nicht wirklich lange Bestand, wenn man halt einfach eine komplette Legion auf den Kopf des Gegners wirft und alle gleichzeitig aus ihren Droppods aussteigen und wild um sich rumhacken und ballern. Deswegen hat man da hier und da immer so, ich sag mal, Offiziere, NCOs und Unteroffiziere und sowas, die halt dann auf dem Schlachtfeld dafür sorgen, dass halt eine einigermaßen Kohärenz besteht. Wer den Roman Verräter gelesen hat, der kann sich an diese fantastische Stelle mit dem Standoff zwischen den World Eaters und den Ultramarines da erinnern, wo die sich ja halt auf diesem großen Platz gegenüberstehen und Khan halt versucht, seine Truppe irgendwie zusammenzuhalten, aber die Nägel singen und singen und die fangen an zu geifern und zu jaulen und zu heulen und scharren mit den Füßen und so, ne? Und dann laufen die Ersten los und die Zweiten los und Khan so, nein, bleibt stehen, wir müssen uns sammeln, und dann irgendwie fängt der erste Panzer an, einfach wildballernd nach vorne zu fahren, Panzer in den Nahkampf, und ja gut, dann ist es halt auch vorbei, aber es ist eine fantastische Szene, ne? Und Khan sagt dann auch, ja komm, scheiß drauf, Nägel, übernehmt einfach mal, wir sprechen uns in einer Viertelstunde wieder.
Panzerluke auf, Kettenachs raus, gib ihm.
Ist so, ne? Ja. Und was ich halt geil fand, die fahren da halt diese, das sind keine modernen Space Marine Panzer in dieser Schlacht, sondern halt diese alten, ich glaube, das waren Malkador. Also diese wirklich nach Erste Weltkrieg noch irgendwie so klumpenmäßig auszusehen. Ach, ganz fantastisch. Tolle Szene. Ja.
Ja, und wo wir gerade bei diesen blumigen Titeln waren, wo du meintest, ja, da gibt Angron nicht viel drauf, aber es gibt sie, zum Beispiel hat er passend zur Zahl seiner Legion 12 Leibgardisten aus einfach so World Eaters Veteranen, die nie von seiner Seite weichen. Das wird aber mit der Dämonenwerdung und so von Angron, werden die immer ja weniger wichtig sozusagen. Generell Angron zu beschützen ist halt
ja, auch, das ist so, als wärst du Rettungsschwimmer beim
beschützen, ne?
Schwimmwettkampf ist so, was willst du da? Mhm.
Hast du schon bessere Vergleiche gebracht?
Ja, über Kofferzirsen gemacht.
Bademeister bei den Navy Seals. diese 12 illustren Gestalten nennen sich die Devourers. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie die Verschlinger. Und die werden später, wenn er auf Armageddon auftaucht, wo er ja schon voll Dämon ist, sind das 12 Blutdämonen. Also da gibt es doch Parallelen, nur ersetzt er halt diese Verschlinger durch Blutdämonen, aber zu Zeiten der Legion waren das noch 12 World Eater Space Marines, ziemlich harte Typen. Die tauchen zum Beispiel auch in dem Khan Audiodrama oder Audiobuch auf, und obwohl das keine Captains sind oder so, haben die halt schon ein wahnsinnig hohes Ansehen in der Legion. Da komme ich auch später nochmal zu, warum und weshalb das da so eingeführt wird in diesem Roman. Genau, was du auch schon gesagt hast, die sind halt mit krass zerstörerischen Waffen ausgerüstet. Besonders die Verschlinger haben halt echt ganz schön was aufgefahren und sind halt wirklich so Veteranentypen, die auch in Terminator-Rüstung unterwegs sind und nur die krassesten Waffen haben. Der Typ, der in diesem Khan-Roman auftaucht, hat halt auch 2 Kettenfäuste und so. Also das sind schon krasse Typen. Haben natürlich alle Neokortex-Implantate, was ja mit Voranschreiten der Zeit und vor allen Dingen der Zeit, die Angron mit seiner Legion vereint wird, da hatten wir letztes Mal schon besprochen, sind die Schlechternägel eigentlich nachher flächendeckend eingesetzt in der Legion. Genau. So die Lieblinge von Angron unter seinen Truppen, wenn man das so nennen kann, der hasst ja seine Söhne schon ziemlich, aber die Rampager-Truppen, das hast du eben auch schon gesagt mit diesen Kader-Weapons. Das sind diese
Kader-Waffen,
ne? Ja. Genau. Und da sind diese Rampager mit ausgestattet. Rampage bedeutet auf Deutsch so viel wie Amoklauf. Also die Amokläufer-Trupps dieser Armee werden halt gezielt auf diese Kader-Waffen geschult, dass die auch wirklich mit diesen Meteor-Hämmern kämpfen. Das sind quasi Energie-Streitkolbenkugeln an Ketten, die einfach so geschwungen werden. Dann haben sie noch so Rapiere sind es nicht, es sind mehr so, ja, wie so gebogene Macheten, wie heißen die denn?
Kopesch wäre das.
Kopesch.
Ja, oder Kopis, genau. Oder da gibt es verschiedene Dinger, wie die in der Geschichte genannt werden.
Genau.
Glewe.
Das haben die World Eaters.
Glewe?
Nee. Das sind so.
Ach so,
die Dinger sehen aus wie im Prinzip so eine Schwertversion von diesem Kukri, ja. Wie man das von den Dingens hier kennt. Wie heißen sie
doch? Ja, ich habe mich gerade
wie so große Hackmesser.
Ja, genau. Sieht nur so ein bisschen nach vorne gebogen.
Excoriator Chain Axes, das sind halt zweihändig geführte kettenhelle Baden fast. Ne? Also, das sind wirklich ziemlich, ziemlich große, gewaltige Kettenäxte. Und noch so. ja, so wie Fleischerhaken an der Kette. Quasi ein abgewandelter Meteorhammer, würde ich fast sagen. Also diese Hackmacheten heißen übrigens Phalanx Blades. Das ist die richtige Bezeichnung von Forge World. Gibt es auch Modelle für oder gab's? Finde ich eigentlich ganz schick, obwohl die natürlich diesen Baby-Scale von Forge World haben, aber ich finde die eigentlich ganz cool.
Ja. Ja, und die ganzen Bits sind ja dabei, die kann man. Da habe ich noch zwei Drops von hier ungebaut liegen.
Ja. Und von diesen Rampagers, wenn die komplett durchdrehen wegen den Nägeln und irgendwann ihren Blutdurst total erliegen, werden die halt nur noch das Kader genannt oder die Kadere. Auf Deutsch sind es die Schlechter und werden so in die Wand geschickt, in die Schlacht geschickt. Das sind im Prinzip, glaube ich, so die Vorläufer von diesen Eightbound bla 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 bei Warhammer 40k oder halt diese krassen Kornberserker, die einfach nur noch auch in den Schiffskörpern eingesperrt werden, bis zur Schlacht kommt, die dann so abgeworfen werden à la Death Company bei den Blood Angels.
Das sind aber, da gibt es ja auch einen Trupp, der jetzt schon so ist, ne? Das sind die, ach, wie heißen die denn noch? Das sind so Terminator. Und diese Eightbound-Heinis, das sind ja auch so oben ohne Terminator, meine ich, ne? Furchtbare genau. Modelle.
Also das sind halt diese, also
Red Butchers. Modus
verfallen die, die Red Butchers, das sind ja diese, da wäre ich jetzt auch gleich noch zugekommen, die sind halt schon im Prinzip flächendeckend so drauf. Und haben farbschemamäßig, also es gibt von diesen Kader, gibt es auch Beispielbilder aus diesen Blackbooks von Forge World und das sind halt im Prinzip, ja, wie World Eaters damals mit weißen Rüstungen, aber statt blauen Schulterpanzern sind die bei denen schon rot, also die nähern sich schon sehr dem 40k-Look von den World Eaters an, ne? Und dieses Prinzip, dass die sozusagen in den Schiffskörpern in so Zellen gesperrt und angekettet werden und dann erst ihrer Raserei frönen dürfen, wenn es soweit ist, das kommt auch in diesem Audiobuch vor. Und das sind nicht nur Rampagers, die quasi so verfallen. Im Prinzip verfallen am Ende alle World Eaters irgendwann in diesen Modus. Außer es sind halt so super kontrollierte Typen wie Khan, die es immer wieder hinkriegen, irgendwie Fassung zu bewahren. Obwohl natürlich der innere Kampf immer da ist. Aber da ist zum Beispiel so, dass halt so ein Destroyer von den World Eaters verdammt wird, da in so einer Zelle angekettet zu werden, weil der einfach eine zu große Gefahr für die Schiffsbesatzung und so darstellt, während die World Eaters mal nicht im Krieg sind.
Ah, wie hieß der noch? Den fand ich cool eigentlich.
Ach, hast du das auch gehört?
Der kommt auch in Betrayer kommt der auch vor.
Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr.
Das ist,
keine Ahnung.
Ja, den fand ich auf jeden Fall
geil. Bin davon abgegangen, hier im Podcast großartig Namen von irgendwelchen Nebencharakteren zu nennen, das ist nur verwirrend.
Ja, aber den fand ich gut. Boah, ey, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort, aber wie beschissen muss denn das eigentlich sein, wenn du hier Leibgarde, also noch nicht hier Blutdämon bist, aber du bist ja so Terminator-Leibgarde von Angron, wirst aber von dem total verachtet, weil Leibgarde braucht ja niemand, ist ja voll doof und ist ja im Prinzip ein Ehrenzeichen, sowas zu haben und das wird ja komplett verachtet und dann musst du da in deiner Kataphrakti-Rüstung hinter dem her stolpern, der ist schon, wer weiß, wo vorgerannt, ist nur am Schreien geifern und dann denkst du, scheiße, ey.
Deswegen wahrscheinlich auch irgendwann oben ohne.
Ja. Bleib doch mal stehen, bitte.
Schweren Beine. Ja, genau.
Oh Mann, der hat schon wieder geschlagen auf die
Gegner. Neben diesen Spezialtruppen funktioniert natürlich keine Legion ohne ein bisschen Struktur und vor allen Dingen das Maschinengut, was da auch im Hintergrund gewartet und produziert wird. Und so haben die World Eaters ein fettes Bündnis mit dem Red Jack Mechanicus von Sarum. Sarum haben wir auch letztes Mal schon erwähnt. Das kommt generell immer wieder vor. Zum Beispiel diese Fashion-Helme, die World Eaters ziemlich, die eigentlich nur sie benutzen, mit diesem ziemlich grimmigen Vox-Grill und so, das ist nämlich auch das Sarum-Schema. Also das ist zum Beispiel auch der Helm von Khan, ist ja sehr berühmt dafür, mit dieser sehr grimmigen Gesichtsvisage, die im Prinzip auch MK5 oder MK7 sein könnte, aber das nennt man Sarum-Schema, ist dieses wirklich sehr aggressive Aussehen auch. Nicht unbedingt mit diesen Hasenohren von den World Eaters, aber doch immer öfter. Und über dieses Bündnis mit dem Red Jack Mechanicus haben sie auch die verbündete Legio Audax und die haben halt schon einen sehr, sehr guten Ruf. Die sind halt sehr, sehr gut in dem, was sie tun, bis sie dann Angron mal dieses Schwert schenken. Das war natürlich nicht so eine geile Idee. Aber das kommt ja viel, 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 viel später. Und dank diesem tollen Bündnis hat die Legion 60 Großkampfschiffe zu ihren Hochzeiten und Die Legion umfasste während der Horus Heresy oder zu Beginn der Horus Heresy um die 150.000 Marines. Und das ist bei der Aggressivität, die die World Eaters an den Tag legen, natürlich schon eine immense Masse an genetisch verbesserten Superkriegern. Und ja, von diesen 150.000 waren circa 3/4 mit Angron damals ins Istvan-System gereist und da wurde aber tatsächlich 1/3 dieser Marines wurde dann in der ersten Invasionswelle quasi in ihr Verderben geschickt. Also, ja, wie die World Eaters das halt immer so machen, ne? Also jedes Mal, wenn die irgendwie bei größeren Schlachten vorkommen, ist das natürlich auch ein wahnsinniger Verschleiß an Material und Astartes. Ja, außerdem gab es bei den World Eaters noch die Tradition der Enklave, so wie jede Legion irgendwie ihren inneren Zirkel hatte, in welcher Form auch immer. Und das war so eine Art Ratsversammlung aller Captains. Und das kommt tatsächlich noch aus der Zeit, bevor sie Angron getroffen haben, aus Zeit der Warhounds. Und da werden halt diese ganzen Captains in so einer holographischen Konferenz zusammengeschaltet, haben dann immer noch Berater und Diener dabei. Und ja, das zeugt alles natürlich von einer Zeit, wo noch nicht irgendwelche ekelhaften Sonden und Widerhaken in dem Gehirn rumgebohrt haben. Diese Enklaven wurden natürlich auch immer, immer seltener und das verliert natürlich auch so ein bisschen an Bedeutung, weil das, ja, wenn alle nur noch am Durchdrehen sind und jeder Zweite da irgendwie Blut kotzt, während er redet, ist natürlich auch irgendwie nicht so richtig zielführend bei so einer Ratsversammlung. Und, aber auch diese Ratsversammlungen werden auch wieder in diesem Audiobook abgehalten und das ist echt cool. Und da kommt zum Beispiel auch einer von Angrons Leibgarden, der quasi einfach das Kommando von so einem Schiff an sich reißt, den aber alle so immens respektieren, dass sich halt auch keiner irgendwie so richtig traut, was zu sagen, warum er denn bei dieser Ratsversammlung dabei wäre, weil er ist ja gar kein Captain, so, ne? Und der ist da aber schon ganz schön krass Korn verfallen und dem kann tatsächlich dann auch nur noch Khan Paroli bieten. Und ja, also solche, sag ich mal, Rituale werden da noch abgehalten, aber natürlich mit, sag ich mal, der Barbarei, die da immer, immer schneller und krasser Einzug hält in diese Legion, ist das Ganze natürlich auch irgendwie nur noch, ja, so fürs Protokoll. Das ist schon ganz schön wild, was da abgeht.
Ist das Audiobook ist das auf Spotify oder muss man sich das auf Audible holen?
Nee, ist es nicht auf Spotify. Schade. Ist kostenpflichtig. Gibt's auch nicht auf Deutsch. Aber das lohnt sich wirklich, ne? Kann ich nur empfehlen. Das ist richtig, richtig stark. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass noch ein bisschen mehr auf Skelethrax passiert, aber das gibt's tatsächlich immer nur in so Snippets. In dem Lucius-Buch wird das wohl auch irgendwie in einem Kapitel ein bisschen thematisiert und dann halt in irgendwelchen Quellenbüchern, Codexbüchern immer mal so Kurzabsätze zu Skelethrax. Finde ich aber eigentlich auch ganz cool, dass sie es so haben, aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, dieses Khan-Buch würde da halt wirklich 1:1 diese Schlacht abbilden, aber das tut's halt nicht. Aber trotzdem schmälert das in keinster Weise die Qualität dieses Buches und man weiß, wie sie da hingekommen sind. Das ist schon ziemlich cool. Und wie Khan halt sozusagen zurückkehrt nach der Siege of Terra, finde ich richtig, richtig spannend. Ja.
Cool.
Das war's soweit. Santa, was gibt's bei dir?
Dann kommen wir zur Kampfdoktrin der World Eaters. Die World Eaters haben eigentlich nie wirklich so explizit beschlossen, solche Nahkampfbestien zu werden. Das hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben. Das war vielmehr so, dass die zur Zeit des Großen Kreuzzugs alle Verstärker auf 11 gedreht haben. Also dass sie immer, die haben immer den kompletten Overkill betrieben. Also die haben Gegner nicht nur getötet, sondern die haben den so dermaßen tot getötet, wie noch nie jemand tot getötet wurde. Daraus hat sich das dann halt irgendwann ergeben, dass man nahkampflastiger wird, weil kriegst das irgendwie mehr umgesetzt, wenn du vor dem Feind stehst und mit der Kettenachse auf ihn eintrischst, als wenn du irgendwie aus Kilometer Entfernung auf ihn schießt und dann ist er halt tot. Also das war keine bewusste Entscheidung, das kam einfach nur heraus. Das war gar nicht so ein Nahkampf besessen, sondern Brutalität besessen. Die waren halt einfach scheiße brutal und das geht halt am besten mit Handarbeit. Die waren sich auch durchaus bewusst, dass sie so ziemlich die Brutalsten sind. Die waren sich auch bewusst, dass sie dementsprechend so einen gewissen Ruf unter den anderen Legionen haben, aber die hatten kein Problem damit. Die waren da so ein bisschen ähnlich stoisch und haben sich den ergeben, wie die Space Wolves ihren Ruf als Henker haben. Die waren da absolut in Ordnung mit und haben das eigentlich sogar ein bisschen mit Stolz getragen, dass sie halt die Warhounds sind, also dass sie halt der wilde Hund ist, den man von der Kette löst. Die World Eaters, so wild sie halt auch dann im Kampf waren und so brutal sie halt auch waren und so furchterregend abartig sie dann halt auch gekämpft haben, war das aber bei denen zumindest zur Zeit des Kreuzzuges, als noch nicht Korn da mit im Spiel war, es war nicht unkontrolliert. Also es war, die konnten sich schon zügeln, die konnten ihre Emotionen schon noch in Schach halten, so trotz schlechter Nägel. Haben sie das ja kanalisieren können und dann im richtigen Moment rauslassen können. Also es ist sehr leicht, wütend zu sein, aber es ist sehr, sehr schwer, im richtigen Moment wütend zu sein. Und das haben die ganz gut hinbekommen. Also das haben die halt kanalisiert und als ihre Waffen mehr oder weniger eingesetzt, ihre Emotionen. Also nicht so, dass sie halt einfach permanent nuts gegangen sind, wie dann halt später, wie wir das eben gehört haben, dass sie dann halt auch teilweise eine Gefahr für die Crew sind, sondern man konnte sich auch normal mit ihnen unterhalten. Nicht immer, aber so... Ab und an ging das schon. trotzdem waren die natürlich sehr viel aggressiver als alle anderen Legionen und sehr viel brutaler als alle anderen Legionen. Also ich glaube, am ehesten könnte man sie mit der Death Guard vergleichen, was das Mindset angeht. Und das zeigt
oder Nightlords vielleicht, ne?
Oder Nightlords. Ja, aber da ist ja die Brutalität, würde eher zelebriert und bei den World Eaters, das passiert halt, also eher was Stammhirnmäßiges, glaube ich. Ja, und diese Aggression zeigt sich, oder dieses Mindset zeigt sich halt auch bei den Trainingskämpfen oder bei den Sparringkämpfen, die sie halt auch so ernst gemeint durchführen, dass es da durchaus halt auch dazu kommen kann, dass Leute verletzt werden oder dass eigentlich regelmäßig werden, da Astartes verletzt. Und wenn man nicht genau aufpasst, dann kann es halt auch sein, dass ein Astartes schwer verletzt wird. Und es kann aber auch sein, dass ein Astartes dann einfach umgebracht wird beim Trainingskampf. Das wird dann halt aber auch so hingenommen, dass es dann halt so... Man war halt schlicht nicht gut genug.
Aber das waren ja diese Kämpfe, die World Eaters da veranstaltet haben. Das war ja generell unter den Astartes-Legionen ein großes Kulturgut, ne? Also ja. Da hat man sich auch gerne getroffen und sich da untereinander gemessen.
Ja, es war halt nicht vorgesehen, dass dann halt einer einen Löffel abgibt, aber die waren da sehr viel mehr chill mit als andere Legionen. Das war mal passiert halt.
Ja, das ist doch dieses Sanguius Extremis, was dann auch ausgerufen wird, bevor man den anderen dann... Also du hast ja im Prinzip, als die World Eaters noch loyal waren, war das ja schon mit Ansage, ne? Also in dem Moment, wo du dieses Sanguius Extremis ausgerufen hast, dann ging es halt bis auf Leben und Tod. Und sonst hast du halt meistens, glaube ich, bis zum ersten Blut gekämpft oder so, ne?
Ja, schon. Aber das war ja dann wirklich so... das ist ja dann eher so eine Art von einem Duell, die so in einem Richtspruch gleichkommt. Aber die haben das halt auch bei Sparring... Kämpfen untereinander, da haben die halt nicht zurückgesetzt oder mit Halbdampf gearbeitet, sondern wenn du da nicht aufgepasst hast, die haben die bis halt gestorben. Also selbst bei normalen Trainingskämpfen.
Da brauchst du natürlich auch eine 150.000 Mann große Legion, ne? Wenn du für jeden Scheiß immer so Maximum an Menschen verbrennst, irgendwie eigenen.
Ja, selbst wenn du nicht kämpfst, verlierst du sie, weißt du, hast du Verluste. Also es ist.
Ja.
Die haben einen sehr hohen Personalverschleiß, glaube ich. Also.
Die haben doch in ihrer persönlichen Heraldik haben die doch auch diese roten gekreuzten Ketten. Die kommen doch oder die bekommen sie doch zugetragen oder wie auch immer oder dürfen sie dann auch erst tragen, wenn die in einem Kampf einen anderen Astartes töten oder einen Legionsbruder sogar töten oder wie war das nochmal?
Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das später auch das Logo von deren Inductii wird. Die bekommen statt dem World Eaters Logo so.
Ja, ich hatte mal was darüber gelesen, das war leider schon relativ lange her. Das fand ich aber ziemlich interessant tatsächlich. Also, dass das dann nochmal scheinbar irgendwie wie so eine Erbekundung halt ist, auch wenn man einen eigenen Bruder erschlägt oder sowas. Keine
Ahnung. Was heißt so zur Zeit vom Bruderkrieg halt schon eine arge Nummer wäre, ne? Also, wenn andere Legionäre total geschockt sind, oh mein Gott, ich habe einen Bruder getötet und bei denen gibt es ja extra eine Medaille für Gefühl.
Ich weiß jetzt nicht genau, wann das jetzt eingetreten ist, also ab wann es das gab, das weiß ich jetzt nicht, aber ist ja auch typisch für die. Was ich wild finde, weil ich habe auch schon einige Dreadnoughts mit diesen Ketten gesehen und dachte mir so, oha, Junge. Also,
der hat was ausgefressen.
Es könnte sein, dass der einen anderen Dreadnought einfach auseinandergeschraubt hat oder sowas wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Was halt echt unpraktisch wäre. Die Dinger kosten richtig Geld.
Naja, gut, ne?
Ja, das kann man halt auch irgendwie sagen. So die World Eaters generell sind nicht sehr praktisch veranlagt.
Was?
Naja, eigentlich schon.
Doch.
Ja, also zumindest, also ja, praktisch veranlagt meine ich so im Sinne von erstmal einen Moment nachdenken, bevor man etwas kaputt haut oder bevor man Verluste eingeht oder.
Ja, so ja. Durchdacht also ist das vielleicht nicht alles.
Also Nachhaltigkeit ist nicht deren Ding.
Nee. Oder wirtschaftliches Denken. Genau.
Wirtschaftliches Denken.
Ich wollte gerade sagen, also praktisch ist das schon. Also jetzt, wo ich gerade so diesen Gaskul-Audio-Bumster höre, das erinnert mich schon sehr an die Verhaltensweisen von Orks, ne? Dass es im Prinzip keine Vergangenheit, keine Zukunft gibt. Es gibt nur das Hier und Jetzt und man handelt halt. Also sind ja schon sehr, sehr praktisch veranlagt, aber ja, denken halt nicht so sehr darüber nach, was das so an Konsequenzen nach sich zieht. Ah, jetzt habe ich einen neuen Song für die Playlist. Konsequenzen von den Kassierern.
Wow.
Sehr gut. Sehr schön. Dann würde ich mal weitermachen mit der Taktik des Weltenangreifens oder ja, in Beschlag nehmen. Sander, wenn du bei dir durch bist.
Ich bin durch.
Cool, ich bin durch. Durch und durch.
Ich bin durch.
Sehr schön. Also die Taktik der World Eaters beim Angriff auf eine Welt sieht folgendermaßen aus, dass dieses Happening findet halt in Wellen statt. Und die erste Welle ist halt, also die erste Angriffswelle besteht aus Infanterie, die einfach mit Landungskapseln direkt auf den Feind geschmissen wird. Und zwar so lange, bis halt Feierabend ist. Denn das Ziel der ersten Welle ist es, den Feind so unter Druck zu setzen und so festzunageln und zu zwingen, weitere Truppen halt, aus dem Dunkeln zu führen, offen zu legen quasi. Also wenn noch irgendwas in der Hinterhand ist oder sowas, irgendwo noch auf der Ersatzbank noch ein Trüppchen dahin vegetiert oder sowas, dass halt der Feind gezwungen wird, alles reinzuschicken, was er halt hat, damit die World Eaters wissen, so, ah, okay, gut, da hinten kommt noch so eine halbe Brigade um die Ecke gewackelt irgendwie und dann gucken wir mal, dass wir die halt wegrationalisiert bekommen. Und das spricht natürlich für die Einsatzbereitschaft der World Eaters, denn Verluste werden dabei halt sehr gern in Kauf genommen, unabhängig davon, wie hoch die halt sind. Ne? Und das kann man an der Stelle, glaube ich, nochmal unterstreichen.
Zur ersten Welle hätte ich noch einen kleinen Fun-Fact. Wir haben ja vorhin über diese Red Butchers geredet und die hatten, wenn man die optisch kennt, die hatten ja so sehr spezielle Terminator-Rüstung an. Also ist ja irgendwie schon Tartarus, aber schon noch mit so einem eigenen Look. Und das liegt erstmal daran, dass das natürlich offensichtlich sein soll, dass das irgendwie besondere Typen sind. Aber die wurden auch viel in der ersten Welle eingesetzt. Und diese Terminator-Rüstung wurden von den Tech-Marines so konzipiert, dass die per Knopfdruck lahmgelegt werden konnten. Ach, krass. Wenn die zu viel Schaden oder zu viel Gemetzel in den eigenen Reihen haben.
Also, geil, das wusste ich nicht.
Zwischen die erste Welle der World Eaters zu geraten, ist auf jeden Fall keine Reisetipp-Empfehlung.
Voll nicht. Aber wo du es gerade nochmal sagst, die Terminator-Rüstung finde ich mit die schicksten. Also, die ist so.
Ehrlich? Ich mag die optisch eigentlich so gar nicht.
Ich finde, die sehen ganz geil aus, weil die mich helmtechnisch irgendwie so ein bisschen an Grey Knights erinnern.
Ja, genau. Das ist das, was ich da
so, ja. Ich mag die, obwohl die nach Grey Knights aussehen.
Was denn?
Ich dachte, ich mag die sehr, obwohl die nach Grey Knights aussehen.
Ja, ich finde die irgendwie cool, weil die nochmal so alleine für sich halt stehen halt, ne? Und sehr pragmatisch aussehen. So, ohne viel Gebamsel dran ja, und sowas.
Mit, ne? Mit Not aus.
Was denn?
Mit Not aus.
Mit Not aus, ja, das ist wichtig halt, ne? So Not aus, du.
Aber Not aus mit Schlüssel.
Ja, so ein bisschen. Geil wäre dann auch, wenn die so ein Ding auf dem Rücken haben und hinter denen muss einfach ein Scout hinterher rennen. Und wenn der zu rallig wird, springt er drauf und haut auf Not aus.
Hey,
ein Kabel einfach.
Knappe.
Ja, oder so.
Ja, genau, einfach so voll. Ja, mit einer Kabeltrommel. Und irgendwann rennen sie zu weit weg und dann fliegt einfach das Kabel raus und dann Schluss.
Ganz kurz an der Stelle, mein lieber Sohn hat so ein kleines ferngesteuertes Auto mit einer Schnur hinten dran, die ungefähr einen Meter lang ist und dann halt so ein Knopf, wo er halt Gas geben kann. Ungefähr so stelle ich mir das mal vor.
Und das ist so wie so Aufziehspieße von früher, wo du hinten bei jedem Terminator so ein Schlüssel drehen muss und dann können sie laufen, bis halt der Motor aus ist. Und
ich glaube, ich habe eine Schlange im Stiefel.
Ja, so da.
Oh nein, er war auf angepisst gestellt. Scheiße.
Ja, aber ich finde, die sehen so helmmäßig und so, die sehen aus wie ein böser Türkeil. Irgendwie. Ich finde die toll.
Böser Türkeil.
Ja. Ja, irgendwie so.
Der zerkeilt dir so manche Tür, glaube ich. Also, wenn der vor dir
ja, steht. Ja, einfach so, hier ist Stopp. So, ja. Weiter ist nicht.
Weiter ist nicht. Geil wäre, wenn die auf Knopfdruck auch explodieren würden dann. Einfach.
Aber die sind.
Hätten sie ja noch nutzen.
Die sind aber auch echt praktisch, diese Red Butcher. Oder beziehungsweise, das passt auch voll mit dieser Weltangreifstaktik. Ich finde das sowieso so witzig, so brutal zuzuhauen, dass der Gegner von vornherein jegliche Art von Falle auslösen muss. Wir müssten ganz schnell alles jetzt nach vorne schicken.
Aber so und, nervös, naja, dass dann unter den eigenen Reihen die Fallen ausgelöst werden, weil einfach alle so voll Scheiße, das passiert hier auf einmal.
Ja, das ist dieses Typische aus dem Hollywood-Kino, ne? Oh, die Tür geht auf. Okay, wir können jetzt hier raus aus dem Gefängnis. Das ist bestimmt eine Falle. Und genauso gehen halt die World Eaters an jeder Art von, das ist eine Falle. Okay, wenn wir mit genug Wucht da reinballern, gut.
Ich dachte jetzt schon fast mehr so an Asterix und Obelix damals, wenn sie auf die Piraten getroffen sind, die dann irgendwann angefangen haben, ihr eigenes Schiff kaputt zu hauen. Also so stelle ich mir das vor.
Ja, stimmt. Das ist tatsächlich, glaube ich, der beste Vergleich. Ja, so kann man sich das echt vorstellen.
Ja, vielleicht hätte das die World Eaters auch irgendwann dann zum Nachdenken mal gebracht. So von wegen so, Moment, die bringen sich alle selber um. Hallo? Was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut,
da um zu sterben, das ist so eine komische Sekte.
Ja, wir sind gekommen, um zu sterben, ne? Funktioniert auch so. Aber wo es eine erste Welle gibt, gibt es natürlich auch eine zweite Welle, zumindest in diesem Fall. Und die besteht aus Verstärkung und Zerstörung, denn die zweite Angriffswelle folgte und bestand aus schweren Einheiten, also Fahrzeuge und Artillerie und Co. halt, dass man wie die schweren Geschütze da am Start hatte. Und durch Unterstützung, durch orbitales Bombardement und Artillerieeinheiten halt, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass halt auch schwere Artillerie damit gemeint ist, wo es dann richtig gerumst hat. Und das Ziel der zweiten Welle ist es halt in dem Fall natürlich gewesen, die aufgedeckten Feindkräfte anzugreifen und endgültig zu vernichten. Also das, was dann nach der ersten Welle schon aufgedeckt wurde, das Ass im Ärmel, sag ich mal, des Feindes, das so richtig aus der Existenz zu bomben, weil ich meine, wenn man schon orbitales Bombardement am Start hat, also das ist ja einfach. Naja, gut, ne? Muss man gucken, wie das.
Aber ich sag mal, mit den eigenen Truppen sozusagen als menschlichen Verschleiß feindliche Stellung aufdecken, das ist ja auch in der modernen Kriegsführung heutzutage immer noch gang und gäbe.
Ja, ne? Ja.
Also, wenn du entbehrliche Truppen hast, nutzt du die, um feindliche Schützennester und sowas aufzudecken. Das ist schon super krank.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem jetzt überleg mal, die tragen ja alle weiße Rüstung halt, mit schönen blau leuchtenden Schultern. Und wenn du jetzt da irgendwo im Orbit rumsaust und guckst da runter und siehst dann so, dieser weiße, weiß-blaue Keil da unten zeigt ja schon quasi auf den Feind, da müssen wir hinschießen. Das heißt, selbst wenn sämtliche, ich sag's mal, Funkverbindung oder irgendwelche Kommunikationsverbindung abreißen, sehen sie halt immer noch so, okay, gut, da wo der Pfeil hin zeigt, da knallt's gleich.
Ja.
Viel wundervoller sind die Motivationsmethoden der World Eaters, denn es gibt ja in deren Reihen auch natürlich menschliche Besatzungen, darauf kann ja niemand da verzichten, also so rein menschliche Besatzungen, denn die Raumschiffe mussten ja auch irgendwie laufen. Und dafür hat man dann halt Nicht-Astartes gerne rangezogen und Raumschiffe sind ja auch bewaffnet. So, Geschützbatterien und Co. halt, ne? Und auch die sind natürlich von Menschen bemannt. So, und alles mögliche andere. Und da gab es so ein schönes Bestrafungssystem, was ein bisschen fragwürdig ist. Ich würde jetzt nicht sagen, also über die Effizienz könnte man streiten. Sag ich, wie es ist. Da gab es halt drei Stufen in dieser, in diesem Bestrafungssystem, sag ich mal, oder Motivationssystem, in dieser Motivationsmethode, dieses dreistufige. Und es bestand in der ersten, im ersten Schritt aus einem Stromschlag. Und zwar gab es den für die Geschützbesatzung oder wie auch immer, wenn die Waffen nicht schnell, nicht schnell genug nachgeladen wurden. Da gab es den ersten Stromschlag, so ein bisschen so, okay, gut. Ja, ich weiß, du bist neu hier, du bist jetzt die erste Woche da, easy peasy, entspann dich. Aber weiß Bescheid, das muss hier schneller gehen, ansonsten kommt ein Stromschlag, ne? So. Und das ist so der nette Wink mit dem Zaunpfahl, so wenn du vom Altgesellen einen auf den Finger kriegst, erstes Lehrjahr, ne, man kennt das ja so. Die zweite
Stufe. Dann wird gefallen.
Genau, die zweite Stufe sind dann zwei Stromschläge. Und das passiert dann, wenn zum Beispiel eine Batterie ihr Ziel verfehlte. So, das hat halt auch weh, das ist halt kacke, das ist halt ein bisschen, ist schwierig, aber alles nachvollziehbar, auf jeden Fall.
Versuch mal zu ziehen, der hätte jemanden Stromschlag verpasst.
Ja, ja, sicher, ne? Das ist halt alles, es ist ja alles nachvollziehbar, sind wir doch mal ehrlich, Leute. Ne? So, aber die letzte, diese letzte Etappe von diesem dreistufigen Motivationsplan der World Eaters, also so gesehen die letzte Konsequenz, bei einem weiteren Fehlschuss hat es dazu geführt, dass einfach deren Gehirne gekocht wurden, im wahrsten Sinne. Die wurden dann wegrationalisiert. Und ich sag mal so, das sind zwar sehr, sehr brutale Maßnahmen, das klingt jetzt zwar so ein bisschen danach, aber auf der anderen Seite, man muss ja auch mal das Positive sehen. Das sorgt natürlich auch für maximal motivierte Mitarbeiter. Nenne ich es jetzt einfach mal, die extrem effektiv und kompromisslos arbeiten und richtig Blei in die Heide schmeißen und garantiert diesen Fehler nicht noch ein zweites Mal machen.
Ja, ein drittes Mal werden die auf keinen Fall daneben schießen.
Jetzt muss man natürlich sagen, wenn so eine Batterie, ich meine so Void War, ne, also unter Schiffen, das wird ja teils über hunderte von Kilometern gemacht. Da schießt man halt schon mal daneben, ob man will oder nicht.
Ja, so, das, ne? Siehst du jetzt vielleicht so, aber Angrons Schergen sehen das bestimmt anders. Die, ne? Das ist halt so ein
Warum
bisschen.
Warum denn? Du hast nicht getroffen. Ja. Du hättest halt einfach treffen müssen.
Hättest einfach treffen müssen, ne? Und dann.
Ja, klar, du hast also leider daneben geschossen. Das ist eine Gatling-Kanone. Das ist nicht vorgesehen, dass alle Kugeln im Ziel landen. Ja, nein, egal.
Wir sehen das anders, mein
richtig,
Freund.
Richtig, richtig ärgerlich wird es erst, wenn du mit diesen super Space-Harpoon der World Eaters daneben schießt.
Ja, aber ich wollte.
Die haben wir bisher noch gar nicht genannt.
Doch, die wollte ich auch gerade.
Wenn du daneben schießt, ne? Dann ist der Arsch aber richtig auf.
Aber die wollte ich aber auch jetzt gerade noch erwähnen, als die einzige Schiffswaffe im ganzen 40k, 30k-Universum, die mal so richtig dünn Schiss ist. Also.
Bitte?
Ja, das. Die haben wir schon zu Genüge in der Carolons-Folge zerrissen.
Im Weltraum. Ich finde die Legio Audax, wie sie als Warhounds mit ihren Krallen halt größere Titanen und Harpunen halt umschmeißen und zu Boden zerren, das finde ich halt absolut sinnvoll.
Da bin ich total bei dir.
Absolut, genau. Aber halt dieses über hunderte von Kilometern reichende Kettenharpun-Ding, das ist ein bisschen komisch.
Ich finde, du stellst dich da ein bisschen an.
Oh, okay, tut mir leid.
Also, bitte. Wie unglaublich cool ist das? Also, klar, es ist bescheuert.
Die Dinger, sind das die Ursus-Klauen?
Genau, es sind die Ursus-Klauen.
Ja.
Das ist so ein
gar nicht.
Ich meine, wir reden über Warhammer, da ist alles unfassbar bescheuert, überzogen, aber irgendwo,
der Erfolg
irgendwo gibt hat ihnen recht.
Das ist schon richtig, noch. Richtig blöd.
Und an dieser Stelle zerbricht der Podcast.
Also, ich lasse mir ja einiges gefallen, ne? Aber keiner redet hier schlecht über meine Ursus-Klauen.
An diesem Tisch, ja? An diesem Tisch, Freunde.
Ja. Ja. Gibt es keine Ursus-Klaue.
So sieht's aus.
Das wäre noch sehen.
Okay, kommen wir nochmal zu einem kleinen Kulturcheck der Weltenfresser. Weltenesser? Weltenesser, ich nenne sie jetzt ab jetzt Weltenesser, ich finde sie so schöner. Nein, die World Eaters, muss man ganz ehrlich sagen, sind eine absolut glanzlose Legion. Also eine Legion, die den Pragmatismus einfach nur lebt. Nicht nur nach außen hin, sondern halt auch in ihrem Job. Die sind jetzt keine Truppe, die irgendwie fahnenschwenkend wie die Emperor's Children Paraden abhalten oder sich sonst.
Der Kontrast ist so
Mücken. Gut, ne? Ja, total.
Das Das ist auch, wenn sie da das erste Mal auf die Emperor's Children treffen und sie denken halt auch so, ah, vielleicht gibt's die schon gar nicht mehr. Die wissen halt gar nicht, was nach der Siege of Terror passiert ist. Und dann kommen diese wilden World Eaters, die einfach ohne Pomp und ohne Prunk da unten rumstehen auf so einem Plateau. Und dann kommen die Emperor's Children, die einfach erstmal so tausende von irgendwelchen geschlechtslosen, nackten, hüpfenden Dingern dabei haben und alle völlig abgefuckt sind mit irgendwie drei brennenden Zungen im Mund und zugenähten Augen und irgendwie nackten Beinen und Kahn und so, alle nur so, oh Gott.
Ja, das hast du aber auch.
Was habt ihr getan?
Das hast du aber auch in Angelus Exterminatus ist das ja auch, ja. Wo dann die ganzen Iron Warriors da stehen und warten und Fulgrim kommt dann da an mit seinen Landungsschiffen und dann kommt da diese
Spielmannszug,
dieser Karnevalszug aus verwachsenen Mutanten, Perversen, sonst irgendwas.
Ja, das und ist dann auch sehr auch, schön.
Und die Iron Warriors stehen da einfach nur, gucken sich gegenseitig an und schütteln mit ihren Köpfen. Und so.
Ich verstehe das Problem nicht. Ich finde das denn? Total geil.
Die schmeißen dann mit Eingeweiden und Scheiße von ihren Umzugswagen.
Ja.
Boah. Kamelle, Kamelle!
Ja, da sagt ja auch irgendwie, wie heißt er? Perturabo sagt ja auch irgendwie Fulgrim and his degenerate Legion of Debauchers.
Das passt.
Das klingt nach einem ziemlich coolen Death Metal Album, wenn du mich fragst.
Ja, voll.
Aber in rosa gehalten.
Ja, bitte. Voll.
Ist nicht, viel, ist nicht mehr viel Liebe übrig von der Seite. Aber war
eben. Nein, also was man ganz klipp und klar sagen muss, die, wie gesagt, das war eine Legion, die man könnte sie auch einfach im Äußeren als stumpf bezeichnen. Die haben einfach nichts aufs Äußere gelegt. Die haben halt den Pragmatismus gelebt. Und das spiegelte sich aber auch im Umgang mit ihrem Equipment wieder, indem sie halt einfach überlegt haben, okay, ein Banner oder eine Flagge mit in die Schlacht führen, okay, das macht ja insofern vielleicht Sinn als Sammelpunkt, aber mal ehrlich, Leute, jeder, der ein Banner trägt, ist einer weniger, der eine Kettenaxt irgendwo reinballert und das haben sie ebenfalls weggestrichen. Genau das gleiche, wenn sie sich jetzt, ich glaube, das ist auch so ein Kontrastpunkt zu den Space Wolves, die aufgrund ihrer Fänge und wilden Haare und Zotteln und Zöpfe ganz häufig nicht unbedingt mit einem Helm auf dem Kopf unterwegs sind, und die, mit denen sie sowieso nicht so grün waren, könnte man ja sagen, seit der Nacht des Wolfes, die verstehen einfach die Logik nicht, ohne Helm zu kämpfen. Es macht einfach Sinn. Ein Helm hat man auf dem Kopf, man kriegt so keinen Schuss da rein.
Dafür dann aber ohne Rüstung an den Armen.
Ja, alles was anderes.
Aber das kommt später. Das ist halt so, die Kultur am Anfang war einfach auf den Pragmatismus ausgelegt.
Ey, ohne einfach, Arme kannst du noch weitermachen, aber ohne Kopf wird's schwierig.
Keine Arme, keine Kriegse.
Ja, genau.
Kommt drauf,
genau. Könnte man auch so sagen.
Ja, ohne Arme kannst du halt immer noch treten.
Die sahen das aber halt schon, also nicht nur als Must-Have, sondern bei anderen einfach als Idiotie, dass die halt ohne Helme in die Schlacht zogen. Es macht einfach keinen Sinn. Und naja, es war, als dann halt Angron auf der Matte erschien und seine World Eaters mit den Neocortex-Implantaten ausstattete, naja, wie wir ja wissen, nach den ersten Feldversuchen, da waren viele, die halt völlig gestört waren, die degenerierten, die einfach zu Irren wurden und die hat man einfach getötet, weil... Da hat man jetzt auch nicht jetzt gesagt, so okay, puh, vielleicht haben wir nochmal eine Chance, irgendwann die zu heilen und zu retten oder irgendwas dergleichen. Nee, da hat man auch wiederum den Pragmatismus halt im Vordergrund gesehen, den Kosten-Nutzen-Faktor, diese Irren zu hüten, zu pflegen, zu hüten, wie auch immer. Das kostet Zeit, Energie, Kapazitäten. Da holen wir uns lieber die Progenoid-Drüsen wieder raus und verpflanzen die in neue Körper. Und
das entlastet natürlich auch das Pflegesystem, ne?
Also absolut, absolut. Mein Job wäre jetzt hinfällig, aber voll. Ja. Und dementsprechend hat man auch einfach halt diese, wie gesagt, Neocortex-Implantat-Opfer einfach zu Beginn immer wieder getötet. Das wandelte sich ein bisschen im Verlauf, und zwar ab ungefähr der Istvan 3 Geschichte. Das ist natürlich eine Zeit, wo sie, wie Andy ja schon meinte, halt einfach eine große Verlustrate hatten. Also die hatten sie ja generell, aber aufgrund des Ausmerzens der, ich sag mal, Loyalisten, Terraner und wie auch immer aus ihren eigenen Reihen, hatten die natürlich ein Drittel eingebüßt und somit haben die dann einfach auch mal überlegt, pragmatisch wiederum, gut, jetzt haben wir diese ganzen Irren und wir sind jetzt gerade dabei, einen Krieg gegen den Imperator zu planen und der wird sich natürlich jetzt im Idealfall nicht über hunderte und tausende Jahre hinwegziehen. Wir brauchen jetzt eigentlich jeden Mann und ich wüsste jetzt nicht, wie lange so ein Legionär braucht, um voll ausgereift zu sein, aber ich gehe mal schon davon aus, dass das alles zusammen gut und gern 5 bis 10 Jahre dauert und egal bei welcher Beschleunigung wir da ankommen, es macht einfach Sinn, dann halt das, was man hat, auch zu nutzen. Somit hat man dann diese Degenerierten nicht mehr getötet, sondern einfach eingekerkert, in Räumen untergebracht, dass man die einfach im Idealfall auch nochmal nutzen kann. Und genau das hat man dann später getan. Man hat halt bei späteren Schlachten genau die einfach in die Schlacht geworfen. Tut euer Ding, lasst euch an allen aus, die da unten zu finden sind. Und somit haben die dann halt irgendwo auch noch ihren Nutzen gehabt.
Habt einen schönen Tag.
Also der gelebte Pragmatismus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wüsste nicht, was man da sagen könnte. Ein anderes Kulturding ist, Entschuldigung, man hat eine Art Blutritual gehabt, bei der man sich die linke Hand oder man hat sich auf jeden Fall geritzt und mit, was war das nochmal, mit der linken Hand sich Handabdrücke irgendwo hin verpasst und zwar meistens aufs Helmvisier ich glaube, das war halt auch später nicht unbedingt erkennbar, weil das Blut der Feinde natürlich alles eingerotet hat und die das dann ja gar nicht mehr runterwaschen mussten. Das hat auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt aber noch absolut Kultur gehabt, sich da so ein bisschen einzufärben. Genauso gab es halt auch eine Art von Lobgesang, wo man das Töten und das Blutvergießen nochmal so ein bisschen eingestimmt hat. Man könnte es vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit Fußballchören, wo man die Mannschaft nach vorne peitscht. So hat man sich halt eingestimmt auf das gemeinsame, effektvolle Blutvergießen.
Jetzt kommt die Kettenaxt in deinen Nacken.
Und so weiter. Genau, da hat man halt schöne Spruchgesänge halt nach vorn gepeitscht. Und dann gab es halt aber auch noch für die, ich sag mal, Mannschaften das ein oder andere Kulturding oder gut. Wie wir ja wissen, waren die World Leaders fleißig dabei, in den Trainingsgruben zu kämpfen und sich zu messen miteinander und natürlich auch miteinander zu üben. Gleiches haben die aber auch von ihren Besatzungen auf eine gewisse Art und Weise verlangt, dass die halt irgendwo auch gut im Training sind. Und der ein oder andere, der sich wirklich gut hervorgetan hat, der auch dort sich mit Ehre bekleckerte, auch wenn er natürlich nie die Space Marine Weihung erhielt, hat dennoch eine Art von Ehrerbietung erhalten und zwar auch in Form von einem blutigen Handabdruck auf die Uniform. Mhm. Also die hat man dementsprechend auch nicht mehr gewaschen.
Lothara Sarin hat ja auch sowas bekommen. Weil die als Kapitänin von der Conqueror ja da so hart rasiert und genauso wütend auf ihrem Kapitänsstuhl ist wie so ein Cortex-Nagel-Heini, der dann da auf dem Spielfeld wütet.
Wollte ich gerade sagen, die ist ja eine Bekanntheit.
Absolut.
Ja, und der gute Dräger, ne? Das ist der Captain und Commander der 9. Kompanie, der hat nach der Siege of Terror, weil er keine Apothekarie mehr hat, hat er eine menschliche Besatzungsmitglied auch zum Apothekarius gemacht und als Zeichen, dass sie unter seinem Schutz steht, hat er ja auch diesen roten Handabdruck
gemacht. Ja. Jörg Dräger hat das gemacht.
Jörg Dräger hat das gemacht,
ja. Nach seiner Zeit beim Zonk.
Ja, ja, nachdem er beim Battle auf Armatura teilgenommen hat.
Ja, ist auf jeden Fall bei G aufs Ganze geblieben, das ist ja schon mal was.
Ja, das kann man so sagen. Dem Motto ist er treu geblieben.
Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu berichten. Man könnte halt vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren zu den, ich sag mal, Bündnissen will ich es jetzt nicht sagen, sondern eher aufgrund der Kultur und der gelebten Ehre, was die halt so für, ich sag mal, Artverwandte gesehen haben. Und ich glaube, da stechen ganz besonders die White Scars tatsächlich hervor, die die Kriegerehre extrem hoch oben angesiedelt hatten. Und genau das hatten die World Eaters noch auf jeden Fall auch schon vor der Schlechternägel-Implantierung, aber danach auch noch. Und zwar die Ehre des Kriegers, dass man geleistete Dienste verehrt hat, gewürdigt hat und dementsprechend vergolten. Und genau das haben sie halt bei den White Scars auch gesehen, dass die das ähnlich handhaben. Dementsprechend gab es da halt schon irgendwo eine Art von, ja, eine Gemeinsamkeit, auch wenn natürlich die Kriegsführung unterschiedlicher nicht hätte sein können. Ganz im Gegenteil zu den Emperor's Children, die eigentlich im Endeffekt so richtig gehasst wurden von den World Eaters.
Zu Recht.
Aufgrund der Dekadenz, dieser Ausschweifung, dieses halt genau Antipragmatismus hoch 30. Ich glaube, die einzige Chance, um die unter einen Hut zu kriegen, ist halt, wie gesagt, wenn ein Kriegsherr um die Ecke kommt, den beide Primarchen, ich sag mal, folgen. Nur deswegen haben die an einem Strang gezogen, weil ich wette, sonst hätte jeder von denen sein eigenes Süppchen gekocht. Sonst wäre da eigentlich kein gemeinsames Unterfangen möglich gewesen. Ja,
nee.
Absolut nicht. Sieht man ja, Skalatrax halt.
Haben wir noch irgendeinen Nachtrag zu den World Eaters zu machen? Eher nicht, oder? Ich glaube, es wurde so gut wie alles gesagt.
Ja.
Die werden auf jeden Fall nochmal stark dabei sein, wenn es um den ersten Krieg um Armageddon geht, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, ich muss sagen, durch dieses Hörbuch, durch das Beschäftigen mit der Legion sind die mir immer sympathischer geworden und ja, fantastische Legion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ich wäre jetzt auch gern einer. So. Deswegen nehme ich mir jetzt diesen Bohrer und setze ihn in meinen Kopf.
Ich baue mir jetzt auch noch Schlechternägel ein, damit es morgen bei der Lüftungsprüfung extrem gut läuft.
Ja.
Sehr gut.
Ah. Ja, wenn ihr nichts weiter habt, würde ich zur Playlist kommen.
Ja, voll.
Hau rein.
Dennis, magst du den Anfang?
Nee, mag ich nicht.
Gut.
Okay, dann mache ich. Weil ich mir das wirklich unglaublich furchtbar vorstelle, World Eater zu sein. Ich glaube, es muss furchtbar sein. Dann bist du da wochenlang unterwegs irgendwie in deinem Raumschiff und drehst einfach nur am Zeiger. Deswegen wünsche ich mir The Nightmare of Being von At the Gates.
Oh, geil. Das Junge. Ich küsse dein Auge. Der Hammer.
Ja. Dennis, hast du dich gefangen?
Irgendwas
mit Nageln.
Ich hätte gerne...
Konsequenzen von den Kassierern.
Ich habe kein Gehirn mehr von den chinesischen Glückskeksen gehabt. Grüße gehen raus. Aber das ist ja nicht zu finden. Das hat mich so ein bisschen...
Komisch. Das ist doch, also da muss man doch wirklich sagen, dass die noch nicht für einen Grammy nominiert wurden, wundern mich überhaupt.
Ja. Und deswegen hätte ich gern... einfach...
Oh Gott, Dennis. Alles eine Stunde Zeit.
Ja,
Konsequenzen von den Kassierern.
Ich find's schwer. Nee, dann hätte ich nämlich gern einfach Nuclear Winter von Beastmilk. So.
Ich dachte, du sagst Sodom.
Okay.
Junge. Dann würde ich weitermachen. Das ist okay?
Ja.
Das ist gut. Du musst die Folge schneiden.
Sehr schön. Also dann einen wunderbaren grindigen Gruß passend zur Legion aus den 90ern von Napalm Death, The Chains That Bind Us.
Auch nicht schlecht.
Das ist natürlich thematisch natürlich.
Ja.
Fantastisch.
Ich hätte kurzzeitig an Robbenklopper gedacht, aber dachte mir so, hey.
Hatten wir auch schon. Ist schon drauf.
Ah, oh, scheiße, stimmt. Ja, gut.
Dann habe ich mir überlegt, weil World Eaters, da halt auch sehr viel Liebe drin steckt. Und zwar möchte ich von Cannibal Corpse I Come Blood.
Schön. Deiner alten Marmorluke, da steckt. Oh, ja.
Nee. Ey, normalerweise lasse ich mich ja immer gern hier irgendwie von der Folge und dem Thema irgendwie inspirieren, aber diesmal habe ich irgendwie ich hatte einen Nagel im Kopf. Ich kann es nicht.
Im Fuß. Einen Nagel im Fuß. Ja, dann schließe ich das einmal noch ein bisschen Rockabilly-mäßig ab. Von Coffin Cats. Coffin Cats. Und zwar Chainsaw Massacre.
Auch gut.
Wird mit K geschrieben.
Ja, ne? Genau. Coffin Cats, beides mit K.
Ist ja wie Mortal Kombat, ey.
Haben wir den schon auf der Liste?
Ach komm, das wünsche ich mir noch. Komm. Mortal Kombat. Machen wir es. Techno-Syndrome, Mortal Kombat.
Das Original von The Immortals, ne? Fantastisch.
Techno-Syndrome von Mortal Kombat heißt also. Techno-Syndrome
von. Nee, von The Immortals.
The Immortals, genau.
The Immortals waren doch diese Silbermaskentypen von 300, ne?
Ja, genau.
Richtiger Banger damals gewesen.
Der voll. Und Spezialeinheit von Iron Hands natürlich. Ne?
Ja, hätte ich mir mehr Sex gewünscht bei 300, aber sonst top.
Ja, kann ich alles haben. Kann ich alles haben.
Naja.
Uns geht's gut, Freunde, wir bauen hier keine Mauer aus Leichen. Fantastisch.
Na gut, Freunde der Nacht.
Peace, yo.
Es war mir ein Vergnügen.
Genau.
Bis bald.
Oh, Chainsaw out.
Ringehauen. Tschö.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magellan.